Yes, hey, herzlich willkommen auch von meiner Seite. Ich hoffe, ihr seid alle richtig gut ins neue Jahr gestartet. Am Anfang des Jahres ist ja immer so ein großes Fragezeichen. Man weiß nicht so genau, was das Jahr mit sich bringt, was alles passieren wird. Und so will ich heute auch das große Fragezeichen erstmal stehen lassen und noch nicht auflösen, was unser Jahresmotto 2021 denn ist. Ich hoffe, du hattest auch über die Jahre eine super Zeit und bist richtig zur Ruhe gekommen. Ich muss sagen, ich bin wirklich zur Ruhe gekommen. Ich glaube, so wie schon lange nicht mehr. Und hatte eine geniale Zeit mit meiner Family, mit ein paar Freunden. Und ich habe mir auch Zeit genommen, das Jahr 2020 zu reflektieren, zu gucken, was habe ich daraus gelernt, aber mich auch gleichzeitig auf das neue Jahr vorzubereiten. Und eine Sache, die mir in meinem Jahr 2020 aufgefallen ist, ist, dass mein Umgang mit den Nachrichten etwas zu häufig geworden ist. Und ich hatte das eigentlich schon 2020 gecheckt und auch probiert, irgendwie so gegenzusteuern. Aber wie das Leben so ist, habe ich dann doch öfter 20 Mal am Tag den Refresh-Button auf irgendeinem Corona-Ticker gedrückt und gedacht, ich habe jetzt die Welt unter Kontrolle, nur weil ich die Nachrichten gelesen habe. Und so habe ich mir vorgenommen, für 2021 wesentlich weniger Nachrichten zu konsumieren. Konkret möchte ich so circa 1 bis 2 Mal die Woche Nachrichten konsumieren und dann aber geplant und nicht so plötzlich zwischendrin. So, du bist mit deinen Kindern am Spielen und blub, kommt irgendwas rein und du liest es und es macht irgendwas mit deiner Seele. Nee, sondern ich will mir, wenn dann, eine Zeit nehmen, wo ich weiß, da lese ich Nachrichten, schaue ich Nachrichten und gucke, was die Woche so passiert ist. Ja, ich weiß immer noch nicht so genau, was da in Amerika passiert ist diese Woche, aber ich weiß, dass ich noch lebe, dass mein Gott gut ist und dass ich innerlich wahrscheinlich wesentlich ruhiger bin, als wenn ich mir Tag ein, Tag aus diese ganzen News da reinziehen würde. Die Tage ohne NTV, Bild.de und Tagesschau, die waren herrlich. Ich hatte eine super Zeit, ich war ausgeglichen, entspannt und dann kam plötzlich der Dienstag. Zuerst war da dieses Bild, das Anni und unsere Gruppe postete, mit den Worten Glück gehabt. Okay, es ist die Route von den Schwiegereltern zu uns, aber ich habe nicht wirklich gecheckt, was das zu bedeuten hatte. Anni war in der Badewanne, die Kids am Schlafen, also die beste Zeit des Tages. Also habe ich das Handy wieder weggelegt, bin der Versuchung nicht nachgegangen, in die Badewanne zu springen, sondern habe ein bisschen Sport gemacht. Und danach wollte ich ganz glücklich und entspannt wieder nicht in die Badewanne springen, sondern mich meinem fesselnden Buch widmen, das ich gelesen habe über die Tage. Während ich mir noch so einen Tee zubereite, checke ich nochmal kurz WhatsApp und sehe 25 ungelesene Nachrichten in der Familiengruppe. Das ist komisch, das kommt normalerweise nie vor. Also schaue ich schnell in WhatsApp rein und ich merke an dem Ton der Nachrichten, dass irgendwas passiert. Mein vorweihnachtliches Gehirn wacht langsam auf und erinnert sich, da gibt es ja noch eine Pandemie. Und außerdem, heute ist 5.1., also die Sitzung der Bundesregierung mit den Ministerpräsidenten. Okay, jetzt muss selbst mal ich kurz Nachrichten lesen. Ich lege also das Buch über Ignatius von Loyola weg, mache die Nachrichten auf und weg war sie, die innere Ruhe. Irgendwie hatten wir doch alle tief in uns die Hoffnung, und wenn es keine Hoffnung war, dann war es zumindest der Wunsch auf mehr Freiheiten und mehr Möglichkeiten und stattdessen Verschärfung der Maßnahmen. Nur noch eine Person aus einem anderen Haushalt, 15 Kilometer Bewegungsregel und jetzt macht auch plötzlich das Bild aus der WhatsApp-Gruppe Sinn. Mal ganz unabhängig davon, wie du über unsere Politik und die derzeitigen Maßnahmen denkst, ob sie gerechtfertigt sind oder nicht. Hey, ich kann dich so gut verstehen, wenn du die Schnauze von dem Ganzen einfach sowas von gestrichen voll hast und dich so sehr danach sehnst, dich wieder richtig im Leben bewegen zu können. Ich kann dich in gewisser Weise verstehen, wenn du als Single Mom jetzt auf 3 Wochen blickst, wo du deine Kids 24 Stunden rund um die Uhr betreuen musst. Ich kann dich verstehen als Selbstständiger, der um seine Existenz bangt. Oder als Schüler oder Student, ich hätte niemals gedacht, dass ich sowas sagen würde, der einfach wieder in die Schule oder in die Uni will, um seine Freunde zu treffen und wieder richtig lernen zu können. Oder ich verstehe dich als Rentner, der seine neu gewonnene Freiheit einfach ausleben möchte, der einfach nur Ausflüge und Trips geplant hat und jetzt daheim rumsitzt. Es ist echt eine bescheidene Situation. Unser Leben und unsere Möglichkeiten sind derzeit, sagen wir mal, zumindest ziemlich eingeschränkt. Und irgendwie fühlt sich das alles ganz schön eng an, oder? Ich möchte heute mit euch in eine Geschichte der Bibel hineinschauen, in der das Land auch in einer sehr herausfordernden Situation war. Auch in einer Enge, in einer Krise, in einer Wüstensituation war. Und dazu schauen wir zusammen in 1. Mose ab Kapitel 26. Da werden wir uns heute die ganze Predigt lang entlang hangeln. Du kannst das ganze Kapitel gerne daheim auch nochmal durchlesen. Es ist eine Hammer-Story über Gottes Versorgung. Und ich fange direkt bei Vers 1 an. Es kam aber eine Hungersnot in das Land, nach der vorherigen Hungersnot, die zu Abrahams Zeiten gewesen war. Und Isaak zog nach Gerar zu Abimelech, dem König der Philister. Es wird heute um Isaak gehen und darum, was wir aus dieser Geschichte und von Isaak in unserer heutigen Zeit lernen können. Isaak ist einer der 3 Erzväter. Es ist der Sohn von Abraham und der Vater von... Die 3 Jungs sind die Erzväter, weil sie die Väter des Volkes Israel sind und das Volk von ihnen abstammt. Über Abraham und auch Jakob sprechen wir tendenziell auch heute häufiger, aber die Geschichte Isaaks, die ist uns nicht ganz so bekannt, obwohl er ja genauso oder sogar besser gesagt der erste Erbe der großartigen Verheißung Gottes an Abraham war. Gott hatte Abraham Nachkommen und ganz viel Land verheißen und Isaak war der erste Sohn, der Erbe Abrahams. Er lebte als Nomade mit seinen Tieren und Herden und Knechten, Mägden und einer Frau zusammen in dem Land. Und wir können davon ausgehen, dass er sehr reich war, weil er ja der Erbe von Abraham war und Abraham war reich. Er war gesegnet von Gott, auch im materiellen Sinne. Und dann kommt da eine Hungersnot über das Land. Und ich finde es so spannend, wie die Geschichte von Isaak eigentlich ein Spiegel von der Geschichte von Abraham ist. Das ist übrigens auch eine Erklärung, warum 1. Mose nicht chronologisch geschrieben ist, wenn du dir manchmal denkst, so, hä, wo geht's jetzt weiter? Das hat den Grund, dass die Hebräer nicht so chronologisch denken wie wir, so von Anfang bis Ende. Deswegen checke ich zum Beispiel auch Filme immer nicht, die irgendwelche Rückblenden haben. Da muss meine Frau mir immer sagen, Schatz, das ist jetzt nicht jetzt, sondern das ist eine Rückblende oder eine Vorausschau oder so. Und ich immer, hä? Genau. Also genau deswegen, hebräisches Denken ist ein bisschen anders. Und die Geschichte von Isaak setzt sich an die Geschichte von Abraham und dient in gewisser Weise als Spiegel. Und wir sehen gewisse Dinge, die wieder vorkommen, aber auch Dinge, die ein bisschen anders verlaufen. Und eine Sache, die wieder vorkommt, ist eine Hungersnot. Und genau wie sein Vater zieht es auch Isaak Richtung Süden. Ab in den Süden, der Sonne hinterher. In dem Fall vielleicht nicht ganz der Sonne, aber dem Wasser hinterher. Ich glaube, dass diese Hungersnot in der damaligen Zeit eine Hungersnot war, weil Wasserknappheit herrschte. Und deswegen war logisch, dass Isaak Richtung Ägypten reisen wollte, weil dort der Nil und Gewässer waren, die ihn versorgen konnten. Aber Gott begegnet Isaak jetzt auf dieser Reise und sagt zu ihm, hey, stopp, du sollst nicht nach Ägypten gehen, sondern nach Gerar. Gerar war zwar immer noch mehr als 15 Kilometer entfernt, aber dennoch herrschte dort mit großer Sicherheit auch Wasserknappheit, weil es war auch im Land Kanaan und hier gab es keinen größeren Fluss oder Meer. Also eine ganz schön harte Ansage von Gott an Isaak, weil Wasser bedeutete für Isaak letztendlich Leben. Seine Existenz, sein Business, sein alles waren vom Wasser abhängig. Gott belässt es aber nicht nur bei der Ansage, sondern er spricht Segen, er spricht die Verheißung über ihn aus, die wir auch schon an Abraham kennen in Vers 3. Denn dir und deinen Nachkommen werde ich all diese Länder geben. Ich halte den Eid, den ich deinem Vater Abraham geschworen habe. Ich mache deine Nachkommen so zahlreich wie die Sterne am Himmel und gebe ihnen all diese Länder. Und durch deine Nachkommen werden alle Völker der Erde gesegnet sein. So blieb Isaak in Gerar. Isaak war Gott gehorsam und er blieb an dem Ort, den er ihm nannte. Bleiben war unser Jahresmotto 2020. Isaak war uns darin ein Vorbild. Obwohl er letztendlich auf Regen angewiesen war, weil kein Fluss bedeutet, Wasser kann nur durch Regen kommen, ist er gehorsam gegenüber Gott und bleibt. Und genau dieser Gehorsam bringt Isaak wenig später extrem viel Segen. Wir lesen, dass Isaak in diesem Land eine hundertfache, also eine unglaubliche Ernte einfährt und sein Besitz und seine Herde sich weiter vermehren. Gott versorgt ihn in der Wüste, in der Krise, in der Hungersnot. Wie genau? Keine Ahnung. Steht nicht da. Wir wissen nur, dass er es tat. Und wenn Gott versorgt, wenn Gott segnet, dann können wir uns einerseits freuen, aber dann können wir uns andererseits sicher sein, dass es da Menschen gibt, die neidisch werden. Da wurden die Philister neidisch auf ihn. Deshalb schütteten sie alle Brunnen zu, die von den Leuten seines Vaters Abrahams gegraben worden waren und füllten sie mit Schutt. Und Abimelech sagte zu Isaak, zieh von uns weg, denn du bist uns zu mächtig geworden. Isaaks Gehorsam führt ihn nicht nur zu Reichtum, sondern macht ihn gleichzeitig zum Hassobjekt für die Bewohner des Landes. Und weil der König von den Philistern schon mit Abraham und jetzt auch mit Isaak einen Bund hatte, dass sie sich das Leben gegenseitig schützen würden, deswegen konnten die Jungs ihn nicht einfach umbringen, sondern mussten sich was überlegen. Weil damals Wasser Leben war, überlegten sie sich, hey, wir könnten dem einfach die Brunnen zuschütten. Dann kann der nicht überleben. Das, was sich für uns heute wie ein schlechter Jugendscherz anhört, den Brunnen zuschütten mit Schutt, war damals ein Angriff auf die Existenz Isaaks. Und jetzt kommen wir zur eigentlichen Geschichte der heutigen Predigt. Isaak ernimmt die Situation, wie sie ist, und er verlässt die Stadt mit seinen Leuten. Er geht und zieht ins Tal. Das Erste, was wir dann erfahren, ist, dass sie wieder Brunnen graben. Isaak grub und alle seine Hirten gruben. Und plötzlich, Jackpot, die Hirten finden Wasser. Und zwar nicht nur ein bisschen abgestandenes Grundwasser, sondern die Bibel schreibt, sie fanden Quellwasser. Also sie haben wahrscheinlich eine unterliegende Wasserader gefunden, was für die damalige Zeit ein Jackpot war, weil dann konntest du an dieser Wasserader entlang mehrere Brunnen graben und wurdest mit Wasser versorgt. Doch die Hirten von Gera fingen Streit mit den Hirten Isaaks an und erklärten, das Wasser gehört uns. Deshalb nannte Isaak den Brunnen Essek, Zank, weil sie sich mit ihm herumgezankt hatten. Sie gruben einen anderen Brunnen, aber auch um den stritten sie. Da nannte er ihn Sidna, Anklage. Ey, das kann doch echt nicht wahr sein, oder? Was für ein Auf und Ab. Erst die Hungersnot, das eigene Land verlassen, dann ganz viel Segen und Reichtum Gottes, dann aber wieder Streit, Eifersucht und letztendlich die Vertreibung aus dem Land Gera. Dann trotzdem der Jackpot mit dem Quellwasser und jetzt wieder Streit, Neid und Ärger. Jetzt lesen wir, danach zog er von dort weiter und grub noch einen Brunnen. Ey, heutzutage labern alle möglichen Leute von Resilienz, von Widerstandsfähigkeit. Ich glaube, Isaak war das beste Beispiel für einen resilienten Menschen. Ein Mensch, der wieder aufsteht. Ein Mensch, der anpackt, der sagt, ich gehe weiter, auch wenn es Rückschläge gibt. Und um den gab es keinen Streit. Deshalb nannte Isaak ihn Rehoboth, was auf Hebräisch heißt Weite, und sagte, jetzt hat Jahwe uns freien Raum gegeben, dass wir uns im Land ausbreiten können. Crazy. Abgefahren, Leute. Der erste Brunnen, Zank. Der zweite Brunnen, Anklage. Und jetzt der dritte Brunnen, Weite. Oder auch weite Räume. Mitten in der Hungersnot, in der Enge der Wüste, inmitten von Streit und von Anklage, inmitten von Kampf um Ressourcen, um das nackte Überleben, versorgt Gott Isaak mit Wasser und er schenkt ihm einen freien Raum. Er gibt ihm Weite, in der er sich als Nomade mit seinen Herden bewegen und frei entfalten konnte. Hey, das war Business für ihn. Das war seine Opportunity. Hier konnte er gestalten, hier konnte er sich multiplizieren. Und ich glaube, nach Weite, nach diesem freien Raum, den wir gestalten dürfen, den wir füllen dürfen, sehnen wir uns doch alles so sehr in unserem Leben, oder? Ich weiß nicht, ob du dich nach Enge, nach Eingeschlossenheit, nach einem kleinen Radius sehnst oder ob du dich nach einer Weite, nach einer Fülle, nach weiten Räumen sehnst. Weite, in der wir uns frei bewegen können. Momentan für uns in dieser Situation sowohl ganz praktisch bewegen können, aber natürlich im übertragenen geistlichen Sinne bewegen können. Wir können uns Isaak als Vorbild nehmen und von ihm so unglaublich viel lernen, wie wir an diesen Raum, an diese Weite in unserem Leben kommen können und wie wir damit umgehen. Ich habe heute mal bewusst die biblische Geschichte an den Anfang gestellt und jetzt werden wir in die Anwendung gehen. Also was können wir jetzt von diesem Typen da, der Isaak heißt, lernen? Wenn du bisher noch nicht mitgeschrieben hast, gar kein Problem, steht eh alles in 1. Mose 26, kannst du da alles nachlesen. Aber jetzt gilt es, Notizen zu machen, mitzuschreiben und zu hören, hey, was davon kann ich auch in mein Jahr 2021 mit anwenden? Die erste Sache, die wir von Isaak lernen können, ist, dass es Dinge gibt, die außerhalb unserer Kontrolle liegen. Vielleicht hast du es noch nicht mitbekommen, aber es gibt auch in deinem Leben Dinge, die nicht in deiner Kontrolle sind. Isaak begegnet innerhalb von der Geschichte ganz vielen Situationen, die komplett außerhalb von seiner Kontrolle lagen. Zuerst die Wasserknappheit, dann die Gemütslage von den Philistern, der Hass anderer Menschen. Das sind alles Dinge, die nicht in seiner Hand liegen. Und auch in unserem Leben gibt es diese Dinge? Ein Virus, die Nachrichten, die Wirtschaft, der Börsenmarkt, der Tabellenplatz deiner Lieblingsmannschaft, die Gemütslage deiner Kollegen, das Verhalten deines Ehemannes. Wir können uns noch so sehr anstrengen, wir können unser Bestes geben und wir können sogar probieren, Menschen zu manipulieren, aber es wird immer Dinge geben, die außerhalb von unserer Kontrolle liegen. Die Frage ist, wie gehen wir damit um? Lassen wir uns von dieser Tatsache verrückt machen und fangen an zu manipulieren oder nehmen wir die Dinge, wie sie sind und vertrauen Gottes guten Plan? Hey, ich finde es so beeindruckend, wie Isaak mit den Situationen hier umgeht. Ich würde sagen, eine ganz schöne Gelassenheit, die der Typ mitbringt und mit der er durchs Leben gegangen ist. So nach dem Motto, hey, ich kann da jetzt nichts dran ändern. Shit happens. Es ist, wie es ist. Aber ich gehe einfach weiter. Zumindest liest sich das so. Bestimmt hatte Isaak auch mal einen Moment, wo er sich aufgeregt hat. Ist jetzt nicht in die Geschichte gekommen. Aber dennoch, von seinem Handeln sehen wir, er hat die Dinge genommen, wie sie waren. Aber er bleibt da nicht stehen, sondern er wusste, dass es da etliche Dinge gibt, die in seiner Hand liegen und mit denen er Dinge verändern kann. Und deswegen hat Isaak immer wieder die Schaufel in die Hand genommen, ist weitergegangen und hat nach Brunnen, nach Wasser gesucht, aber auch gegraben. Er hat die Dinge genommen, die in seiner Hand lagen. Ja, er konnte den Regen nicht anstellen, er konnte nicht die Wasserleitung aufdrehen, aber er konnte die Schaufel in die Hand nehmen und graben. Und so gibt es, zweiter Punkt, Dinge, die in unserer Hand liegen. Das sind gute Nachrichten heute Morgen. Bei all den Dingen, die nicht in unserer Hand liegen, es gibt Dinge, die in unserer Hand liegen. Und anstatt sich passiv zurückzuziehen, nimmt Isaak immer wieder den Mut, nächste Schritte zu gehen, obwohl er ganz genau wusste, dass es da auch wieder Überraschungen geben könnte. Und es gibt auch in deinem Leben und gerade in dieser jetzigen Zeit viele Dinge, die du in der Hand hast. Und das dürfen wir nicht vergessen. Bei all den Dingen, die wir nicht in der Hand haben, wo wir sagen, wir vertrauen Gott, wir nehmen es in Gelassenheit hin, wie es ist, gibt es aber auch Dinge, die wir ändern können. Und da sind so schöne Sachen wie unsere Haltung, unsere Gedanken, unsere Handlungen, unsere Reaktionen auf die Dinge, unser Nutzen mit unserer Zeit, das liegt weiter in unserer Hand. Die Frage ist, ob wir mutig Verantwortung übernehmen, ob wir die Schaufel packen, ob wir suchen und graben oder ob wir bei den alten verschütteten Brunnen von Neid, von Streit, von Anklage, von Selbstmitleid stehen bleiben und vergessen, dass es da ein weites Land auch für dich gibt. Ja, ich kann nicht kontrollieren, was die morgige Schlagzeile in den Nachrichten ist, aber ich kann entweder mich entscheiden dazu, die Nachrichten erst gar nicht zu lesen oder zweitens, wie ich damit umgehe. Ja, ich kann nicht kontrollieren, wie mein Kind morgen drauf ist und wie es diese verrückte Zeit mitmacht, aber ich kann mich entscheiden, mein Kind zu lieben. Ja, ich habe nicht in der Kontrolle, ob ich einen Job bekomme, den ich mir so sehr wünsche, aber ich kann mich bewerben. Ich kann mein Bestes geben und ich kann Gott bitten und ihm letztendlich vertrauen, dass er es gut mit mir meint. Erstens, gib die Kontrolle ab von dem, was du nicht kontrollieren kannst. Gib die Kontrolle ab von dem, was du nicht kontrollieren kannst. Ich weiß, gerade für uns Kontrollfreaks, und machen wir uns nichts vor, wir als Deutsche, wir sind alle Kontrollfreaks, wir wollen es in Kontrolle haben, erfordert es krasses Vertrauen, die Dinge loszulassen, die wir nicht kontrollieren können. Bleib da aber nicht stehen, sondern zweitens kontrolliere, in Anführungszeichen, was du in Kontrolle hast. Und wo der erste Punkt mit Vertrauen zu tun hat, hat der zweite Punkt plötzlich mit einem ganz anderen Thema zu tun, nämlich mit Selbstverantwortung oder auch Selbstdisziplin. Mit dem, was wir draus machen, was wir gestalten, was wir mit unserem Leben, mit dem Raum, den Gott uns gibt, machen. Isaak wurde von Gott in weiten Raum geführt. Und auch David in dem Psalmen schreibt von diesem Freien, von diesem weiten Raum. In Psalm 31, Vers 8, ich will frohlocken und mich freuen an deiner Gnade. Oh, was war das für ein powervoller Lobpreis heute, wo so viel Gnade von Gott war. Denn du hast mein Elend angesehen, du hast auf die Nöte meiner Seele geachtet und hast mich nicht ausgeliefert in die Hand des Feindes, sondern du hast meine Füße, come on, auf weiten Raum gestellt. In einer anderen Übersetzung heißt es, du hast mir Raum zum Leben verschafft. Ist es nicht genial? Gott sieht David an. Er achtet auf seine Not. Er sieht ihn, er nimmt ihn wahr und dabei bleibt er nicht stehen, sondern inmitten seines Elends, inmitten der Feinde, schenkt er David Raum zum Leben. Und genau diesen Raum, genau diese Weite und genau dieses Leben schenkt Gott auch dir in Jesus Christus. Nicht in den Umständen, nicht in den Maßnahmen, nicht in den Hoffnungen der Welt, sondern in Jesus Christus gibt uns Gott dieses Leben mit einer ganz anderen Lebensqualität. Er gibt dir den Raum, den du gestalten darfst, in dem du Entscheidungen treffen darfst. Dein Leben ist der Platz, den Gott dir gab. Hey, und so viele suchen nach ihrem Platz. Gerade in meiner Generation, so viele Menschen suchen nach ihrem Platz und vergessen, dass der einzige Platz, den sie schon haben, ihr Leben ist. Der Raum, den Gott dir gegeben hat. Er gibt dir Raum zu gestalten, Raum, Entscheidungen zu treffen. Ich glaube, Kreativität braucht Freiraum, oder? Braucht Entfaltung. Wenn wir Kinder so behandeln, wie als wären sie Schafe, nämlich sie einzäunen, dann bekommen wir Erwachsene, die nichts können, hat mal jemand gesagt, fand ich sehr gut. Wir brauchen Freiraum, wir brauchen Entfaltung. Und ich will dich ermutigen, in dem dürren Land, in der Enge, in der Wüste der jetzigen Zeit zu suchen und zu graben. Zu suchen und zu graben, Verantwortung für dein Leben zu nehmen und letztendlich das lebendige Wasser zu suchen. Ist es nicht stark, dass Jesus Christus als das lebendige Wasser des Lebens uns in der Bibel vorgestellt wird? Bei Isaak ging es um das nackte Überleben, um echtes Wasser, das er gesucht hat mit seiner Schaufel, wo er Wasser sich danach gesehnt hat. Und hier geht es um ein ewiges Leben, um ein geistliches Leben, nach dem wir uns sehnen, wo wir Wasser der Ewigkeit in Jesus finden können. Und danach sehnen wir uns als Christen, sehnen wir uns als Chapel so sehr. Und deswegen lautet unser Jahresmotto 2021 als Chapel Fürth: Frei Raum. Was auch immer in diesem Jahr passieren wird. Hey, wir sehnen uns nach dieser Weite und wir wollen gleichzeitig in unserem Leben, in dem Platz, den Gott uns gab, Gott Raum schaffen. Wir wollen den Freiraum, den er uns geschenkt hat, kreativ gestalten und nutzen. Wir wollen nicht stehen bleiben als Church, sondern wir wollen weitergehen und wir wollen nach Gott suchen und nach ihm sozusagen graben. Wir wollen offen und bereit sein für Neues und für das Wirken von Gott in unserem Leben. Und es fängt mit uns persönlich an, weil die Chapel keine Organisation ist, sondern eine Gemeinschaft der Heiligen, eine Gemeinschaft von Menschen, fängt es mit uns ganz persönlich an. Und deswegen ist es so gute Möglichkeit, diese Predigt in die Praxis zu bringen, dein Jahr mit den 21 Tagen des Gebets zu starten. Wir werden morgen früh mit den 21 Tagen starten und es ist eine super Möglichkeit, bei der du dich einklinken kannst. Ich finde es so krass, dass wir diese 21 Tage genau in die 3 Wochen gelegt haben, die wir jetzt sicher noch im härteren Lockdown unterwegs sind. Und ich glaube, dass es erst recht wichtig ist, jetzt zu beten als Gemeinde, erst recht wichtig ist, zusammenzukommen und sich irgendwie zu sehen, zu wissen, ich bin in dieser Situation nicht allein, Mann, sondern da gibt es Menschen, die an mich glauben, die mich ermutigen, die mich erfrischen. Und deswegen haben wir uns dazu entschieden, die 21 Tage nicht abzusagen, sondern sie auf Zoom stattfinden zu lassen. Und du findest die Infos auf www.chapel-fürth.de/gebet und wirst da auch direkt zum Zoom-Link weitergeleitet. Und wir werden in den gleichen Zeiten, wie wir bisher kommuniziert haben, in der ersten und in der dritten Woche um 6.30 Uhr, in der zweiten Woche um 19.30 Uhr, auf Zoom zusammenkommen und gemeinsam in den Tag starten. Wir ermutigen uns, wir erfrischen uns und wir werden uns auch gegenseitig für unser Leben, für unser Jahr 21 segnen. Und ab 7 Uhr, also immer nach 30 Minuten, wird es dann auch die Möglichkeit geben, in Breakout-Räumen Fürbitte für verschiedene Themen zu machen, wo wir einfach für unsere Stadt, für unsere Gemeinde, für das Land, für die Situation beten wollen. Ich ermutige dich, sei direkt morgen dabei und mach Gott Raum, weil es findet nicht statt, wenn du in deinem Kalender nicht Raum machst für Gott. Er wird nicht auftauchen, wenn du nicht die Schaufel in die Hand nimmst und sagst, yes, da bin ich am Start, da will ich graben. Und weil Gebet nicht nur am Anfang des Jahres, sondern beständig eine so wichtige Sache für uns als Kirche ist, wollen wir in diesem Jahr einen Gebetsraum starten, nämlich den Freiraum. Es ist ein Ort zum Suchen und zum Graben. Und das Graben ist in dem Fall natürlich zuerst geistlich gemeint, aber hat auch eine ganz praktische Dimension, weil wir diesen Raum nämlich noch renovieren und umbauen möchten. Es wird die Gebetslounge, die hier hinter der Wand ist, sein und wir träumen schon seit vielen Jahren davon, auch den hinteren Teil der Chapel zu renovieren, was wir bisher nicht gemacht haben, aber jetzt zu diesem Jahr wollen wir es anpacken. Und weil wir als Gemeindeleitung keine weiteren Kredite aufnehmen möchten, haben wir uns dazu entschieden, dieses ganze Projekt selber zu machen. Nein, Spaß, du musst nicht die Schaufel anpacken, aber mit einer Sonderspendenkampagne sie zu finanzieren und nicht bei der Bank zu finanzieren. Wir werden natürlich Handwerker und sowas beauftragen, aber wir haben gesagt, hey, wir wollen direkt das, was wir als Church zusammenlegen, nutzen, ausgeben, renovieren und dann den Freiraum nutzen. Noch mehr Infos findest du in dem Flyer, der unter deinem Platz lag. Vielleicht ist dir schon aufgefallen, gespannt sein, aber bitte noch nicht öffnen. Das ist eine kleine Überraschung, kannst du mit nach Hause nehmen. Und da werden alle weiteren Infos über diese Spendenkampagne zu finden sein. Wenn du auch Fragen hast, kannst du gerne auf uns zukommen. Wir werden außerdem neben dem Raum auch Geld verwenden, um Freiraum in unseren Finanzen zu schaffen, indem wir unsere Kredite sondertilgen und wollen da einfach wichtige Schritte in diesem Jahr gehen. Und ich sag's mal so, nach oben sind keine Grenzen gesetzt. Wir wissen natürlich als Gemeinde, wir können nur das kontrollieren, was in unserer Kontrolle liegt. Und es sind nicht deine Finanzen. Ich kann deine Finanzen nicht kontrollieren und auch nicht dein Konto, leider. Nein. Sondern wir können natürlich nur die Dinge kontrollieren, die uns gegeben werden von euch. Und deswegen haben wir gesagt, werden wir auch die nächsten Planungen, was wir da alles machen, ob wir auch gleich die Klos oben mitmachen, das Treppenhaus, all diese Geschichten, werden wir davon abhängig machen, wie viel Geld reinkommt. Und weil wir Geld auch noch verwenden, um die Sondertilgung zu bezahlen, ist nach oben hin keine Grenze gesetzt. Ich habe Glauben, dass wir da wirklich einen genialen Raum schaffen, um Gott zu begegnen. Der soll die ganze Zeit offen sein, wo du einfach auch persönlich reinkommen kannst. Da soll es Gebetssessions geben, wo du mit anderen zusammen beten kannst. Wir werden euch auf dem Laufenden halten, ab wann wir ihn öffnen können, auch in der jetzigen Corona-Situation. Isaak wusste also, dass es da Dinge gibt, die in seiner Hand liegen, und er wusste, dass es Dinge gibt, die außerhalb seiner Möglichkeiten liegen. Und in dieser Spannung war er trotzdem gehorsam gegenüber Gott und er hat die Dinge getan, die Gott ihm gesagt hat. Und das ist der dritte und der letzte Punkt, den wir von Isaak lernen können. Wir brauchen die Weisheit Gottes in unserem Leben. Gott sagt zu ihm, zieh nicht nach Ägypten, sondern bleib in dem Land, und er tut es. Das eine ist es, zu wissen, was Gott sagt, zu wissen, was in der Bibel steht. Das andere ist aber, zu tun, was Gott sagt. Und Weisheit hat immer mit Tun zu tun und nicht mit Wissen. In so vielen Momenten unseres Lebens wissen wir eben nicht, was zu tun ist, oder? Und genau da braucht es Weisheit. Ein Gebet, das die drei Punkte der Predigt auf den Punkt bringt und letztendlich auch meine Reaktion sowie die Anwendung für morgen ist, ist das Gelassenheitsgebet. Dieses Gebet hat mich in den letzten Wochen und Monaten extrem ermutigt und ich bete es inzwischen nahezu täglich. Und ich glaube, dass es auch dir in deinem Alltag so viel bringen wird, weil es dich immer auch an die Jahresmotto-Predigt erinnern wird, aber weil so viel Tiefe da drin steckt. Es hat ein Theologe geschrieben und es wird heutzutage ganz viel von den anonymen Alkoholikern verwendet. Jetzt denkst du dir, ja, ich bin doch kein Süchtiger. Erstens, du bist süchtig. Erstens nach deinem Handy, aber zweitens vor allem auch nach Kontrolle. Oder? Wir sind alle süchtig nach Kontrolle. Wir brauchen Kontrolle, dass es uns gut geht. Und wir wollen Kontrolle haben. Und dieses Gebet hilft uns, mit unserer Sucht klarzukommen. Hilft uns, mit Ablenkungen klarzukommen. Das Handy hast nämlich du in der Hand. Und es hat nicht dich in der Hand. Gott, gib mir die Gelassenheit, Dinge hinzunehmen, die ich nicht ändern kann. Den Mut, Dinge zu ändern, die ich ändern kann, und die Weisheit, das eine vom anderen zu unterscheiden. Gelassenheit, Mut und Weisheit. Diese Zeilen, ihr könnt sie jetzt ganz persönlich auf euch wirken lassen und in eurem Innersten mitbeten. Die Band wird dann gleich nochmal ein Lied singen. Wir werden auch in den 21 Tagen noch tiefer auf dieses Gebet eingehen. Es ist nämlich nur sind nur die bekannten drei Zeilen am Anfang, danach geht es noch weiter, powerful. Und ich sitze jeden Morgen da und denke mir, Gott, ich will die Entscheidung treffen, jeden Morgen neu, die Dinge abgeben, die ich nicht kontrollieren kann, aber den Mut, die Dinge anzugehen, die ich ändern kann, und in dem Ganzen brauche ich Weisheit. weil ich schaff's nicht allein. Ich check's nicht, ich hab den Plan nicht. Als Leiter, als Papa, als Typ in der Gesellschaft, als deutscher Staatsbürger, ich weiß es nicht. Gott, ich brauch dich und deine Weisheit. Lass uns dieses Gebet beten und es in unser Jahr 21 mit reinnehmen.